Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, Leute. Und neue Folge, neuer Newsflash. Denn erstmal war Sherwin am Samstag auf einer Premiere zu einer neuen, man kann schon fast sagen, Deutschrap-Serie. Und zwar Fleischwolf. Da spielen unfassbar viele Rapper mit. Alex, Maxwell, Nizzy19, Chiago und etliche mehr. Sherwin hat mir selbst noch nichts von der Veranstaltung, also von der Premiere, wo er war, erzählt. Deshalb bin ich unfassbar hyped, weil ich natürlich auch schon Videos auf Social Media und so gesehen habe. Dann gibt es ein exklusives Statement und zwar zu der Geschichte mit der Alex-Kette, die wir letzte Woche behandelt haben. Diese Schlägerei am Kiosk, ihr erinnert euch. Dann haben wir den ersten Deutschrapper mit einer Netflix-Doku und zwar Haftbefehl. Haftbefehl bringt eine eigene Netflix-Doku raus, zusammen mit Elias Mbarek, und bei uns bekommt ihr heute alle Infos zum Titel, zum Release-Datum, welche Gastauftritte in der Doku stattfinden und alles, was sonst schon bekannt ist zu dieser Doku. Und eine News, die letzte Woche wirklich polarisiert hat, ist, dass Massiv verkündet hat, dass er Bundeskanzler werden will. Also Konkurrenz für Chiago und Kollega. Und Massiv hat auch schon in einem Interview über seine Ziele und erste Amtshandlungen als Bundeskanzler gesprochen und auch ein Deutschrap-Ministerium aufgestellt. Also, freut euch auf eine neue Folge Deutschrap Plus mit vielen spannenden News, wo man gut drüber reden kann. Und nach einem kurzen Spot geht's direkt los.
Werbung. Hey, weißt du, was ich mir gedacht habe, Lennart? Früher hatten wir immer wieder so Challenges im Podcast und sowas und oft musste mal der eine oder andere von uns was rappen. Und irgendwie haben wir schon lange nicht mehr gerappt. Deswegen dachte ich mir, es wäre doch mal wieder an der Zeit für einen kleinen Part.
Yes, yes. Und damit sich keiner angegriffen fühlt, battle ich jetzt dich in der ersten Line. Nicht nur 9 Nächte, nicht nur 9 Momente, nicht nur 9-mal nicer. Nenn dir 9 Gründe für 9-Mile, du kleiner Hosenscheißer. 9-Mile-Flasche glänzt in der Nacht, 9-Mile-Wodka schütt ich in mein Cup. 9-Mile mit Effekt hält mich lang wach. 9-Mile auch für dich, mein allerbester Ach. 9-Mile in der Hand, komm auf jede Party. 9-Mile im System, kein Larifari. 9-Mile, jeder freut sich über dieses Präsent. 9-Mile, ja schau, wie es glitzert und glänzt. 9-Mile, Flasche im Club auf meinen Nacken, Cousin. Yes, 9-Mile-Rhymes.
Ey, in meinem Kopf war nur dieses Meme, du bist nicht von da.
Ja, ich hab's ja auch so in diesem Moment. Ich cringe dich auch jedes Mal weg bei dem Wort. Checkt 9-Mile-Wodka, wenn ihr das nächste Mal am Wochenende ein bisschen Party machen wollt. Die 9-Mile-Flaschen mit Licht bekommt ihr auch online in den verschiedensten Größen. Jetzt auch neu im 93-Shop. Also alles ausgeschrieben, 93-Shop oder den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart. Und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wie Lennart eben schon gesagt hat, will ich mal so ein bisschen schildern von dem, was am Wochenende abging. Es war nämlich so eine witzige Story. Und also wirklich, ich habe es immer noch nicht so ganz verarbeitet. Eigentlich beginnt alles da, dass es in Berlin so ein Drachenfestival gibt. Ich weiß nicht, Lennart, ob du schon mal davon gehört hast, aber es gibt so ein Drachenfestival. Da lassen die Leute so Drachen steigen, weißt du? Und dann sind so auf dem Tempelhofer Feld. Da sind auch so ganz viele so große Drachen und sowas, ja. So, ich wollte da jedes Jahr mit meiner Freundin hin. Wir haben es nie geschafft und gesagt, gut, dieses Mal auf jeden Fall. Ja, das war am Samstag. Dann hatte letzte Woche, uns dann auf Instagram Sino geschrieben. Ich kannte ihn so ein bisschen irgendwie aus dieser Deutschrap-Medien-Bubble, keine Ahnung, aber ich wusste jetzt auch nicht so genau, was abging. Und er meinte so, ja, ey, habt ihr nicht Bock auf die Premiere von Fleischwolf zu kommen, unsere neue Serie? Und auch da, irgendwas hat geklingelt, aber ich war mir gar nicht sicher, was es jetzt war. Und ich so, ja, wann denn? Es geht es auch abends, weil halt davor auf diesem Drachending, ne? Und so, ja, klar, und sowas, gell? So, okay, gut, so. Du weißt selber, Lennart, letzte Woche war stressig. Also war ja. So, jetzt nicht groß damit beschäftigt. Mein Plan war Drachenfestival, dann dahin. Ja? So, ja. Keine Vorstellung, was mich da erwartet. So, dann war ich mit meiner Freundin auf diesem Drachenfestival. Wir haben so bei Amazon so einen maximal bunten Drachen auch gekauft. Ja?
Und so ein bisschen hast du so, selber so, da mitgemacht?
Ja, okay. Ja. So, dann hatten wir so ein bisschen sowas wie so Vespa-Zeug, weißt du, so ein bisschen so Getränke, was zu essen mit und so Dips, was weiß ich, ja. So, Drachenfestival vorbei, dann sind wir mit so Miles zu dieser Location gefahren, wo eben diese Premiere war. Und also Miles, diese Mietwagen, die muss man dann eben irgendwo stehen lassen und abgeben. Ja, also haben wir das Zeug mitgenommen und das war wie so eine Rewe-Tüte und oben hat halt dieser riesige Drache so rausgeguckt. Ja, so. Und dann, ich habe irgendwie so was Falsches erwartet, weil wir waren ja schon einige Male bei so irgendwie so Filmsachen irgendwie. Manchmal war das in so kleinen Programmkinos oder sowas, weißt du, so auf ganz lock irgendwie. So.
Wie hast dann, du da Deutsche Plus präsentiert? Ja, warte
ab, ja. Ansonsten, ich hatte so freshen Style, weißt du, aber so ja, dieses Drachending konntest du halt nicht so verstecken, ja. So, wie willst du so einen Drachen transportieren? Der hat ja diese Stangen drin und so.
Ja, ja.
So. Auf jeden Fall laufe ich so mit meiner Freundin mit dieser Tüte, mit diesem bunten Drachen so dahin und merke schon, ey, da ist übel was los. Also da sind so richtig, richtig viele Leute und auch dieses Gebäude ist riesengroß. Und auf einmal sehe ich so, weißt du, so Leute mit so Face-Tats, so große Jungs, schwere Jungs, so manche haben so Sturmmaske auf. Auf einmal, ich sehe so, da sind diese 1019, diese Nizzy, Lucio, Haribo und ich so, Alter, was geht ab, gell? Wo bin ich gerade, ja? So, ich bin gar nicht drauf klargekommen, so nicht mit meinem Kackdrachen im Gepäck und sowas, ja. So, okay, ey, wir müssen unbedingt jetzt rein zur Garderobe und hab den so, weißt du, so die Tüte so hinter meinem Rücken so ein bisschen eingeklemmt, dass man den nicht so sieht. Ja.
Schatz, nimm mal den Drachen und geh vor.
Ey, vor allem, weißt du, so alle waren in so schwarz gekleidet oder sowas, ja, ja. Ja, und dieser bunte Kinderdrachen, ist das viel zu wild. Dann sind wir so reingegangen, ja, bis dato wirklich immer noch keinen Plan gehabt, was so abgeht und auf einmal laufe ich so an Alligator vorbei und ich so, hä? Das hat so gar keinen Sinn gerade für so gemacht irgendwie. Dann waren wir halt drin, haben so diesen Drachen abgegeben. Also bei der Garderobe ist die ganze Tüte, ja, und sind erstmal wieder so rausgegangen, um so frische Luft zu schnappen, ja. Und dann so, das war für mich so der weirdeste Walk, du musst dir so vorstellen, wirklich so, also so ein Weg von, du gibst was bei der Garderobe ab und gehst wieder raus, das ist so 20 Sekunden Fußmarsch oder sowas, ja. Laufe ich so, erstmal passe ich so Felix Lobrecht, dann kommt mir so getrennt davon so El Hotzo entgegen und dann so I Know Review, kennst du den, der diese iPhone-Reviews macht und so Tech-Reviews, weil wir haben uns ja gerade, das ist vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, so Lennart und ich haben uns gerade nach ultra vielen Jahren wieder so ein iPhone 17 Pro gegönnt, irgendwie, nachdem wir so voll die alten iPhones hatten und ich habe die ganzen letzten Wochen dem seine Videos geguckt zu, was die neuen iPhones können, ja, und dann musste ich diese Situation vorstellen, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wo ich da gerade bin, ich habe immer noch diese Hasaks von diesem Drachending, dann sind da Leute mit Face-Tat und Sturmmaske und parallel dazu El Hotzo, Felix Lobrecht, eine Review, Alligator und ich so, was ist hier gerade los? Ich bin so auf mein Leben nicht klargekommen. Dann war ich auch so, ich war irgendwann auf Toilette, dann war so Phil Laude da, Plusmacher habe ich gesehen, und geil, also komplett wild, ja, auf jeden Fall.
Hast du Mr. Rap gesehen?
Nee. Den leider nicht.
Weil der war nämlich auch da. Ja, habe ich gesehen auf Insta.
Ey, ich habe noch von so vielen gehört, dass die da waren. Also zum Beispiel Juju, Bones und Mayim Yassin sollen auch da gewesen sein. Die habe ich auch nicht gespottet. Aber ich habe, glaube ich, ich glaube bei Mayim Yassin, bei irgendeinem von denen in der Story habe ich dann so gecheckt, so, dass die auch da waren und sowas. Und ja, auf jeden Fall total abgefahren, ja. Und dann waren wir so, ja, irgendwann hat man dann so die Lage so ein bisschen gecheckt, ja. Und ein bisschen so ein Getränk geholt, keine Ahnung. Die anderen haben dann aber auch irgendwann die Bar geschlossen, weil dann ist man quasi rein in so einen Kinosaal, dann ging's los, ja. Die waren auch ziemlich strikt mit diesem Barschließen. Das war auch witzig, weil dann kam gerade noch Lucio 101 und Haribo an, also, und Haribo spielt in dieser Serie mit, kommen wir gleich dazu, ja, und die wollten noch ein Bier haben und dieser Barchef war so richtig, so, nein, es gibt nichts mehr, und die so, ey, wir sind Schauspieler in dieser Serie, so, verpisst euch, oder so, richtig wild, ja, also, irgendwie kein Bier mehr bekommen, auf jeden Fall, so, dann sind wir halt reingegangen in so einen großen Raum und das war auch so, also, diese ganze Location hieß, glaube ich, Haus der Medien oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, also hätte man es schon denken können, dass es eine etwas größere Location ist, war ein, also wie gesagt, crazy Gebäude und dann bist du in so einen richtig großen Raum gekommen, wie so ein, ja, eher so wie so eine Philharmonika oder sowas, weißt du, mit so roten Samtstühlen zum Ausklappen, so, jetzt nicht so, da war es
Philharmonie,
so eine
meinst du?
Philharmonie, so, bin ich dumm, also, da merkt man schon so den Kenner ein bisschen, ja, auf jeden Fall, das war nämlich genau auch so geil, da haben die so eine Ansprache gemacht, ja, und einer meinte so, ey Leute, wir sind hier in so einem denkmalgeschützten Gebäude, ja. Benehmt euch bitte einmal wie normale Menschen. So keine Tags, keine Sticker und so ein Scheiß, ja, und so. Weil also die ganzen Leute, so war so richtig wilde Crowd einfach. Und dann habe ich so ein bisschen gecheckt, was überhaupt abgeht. So, dann haben die nämlich ein bisschen erklärt, wie kam es denn zu dieser Serie Fleischwolf. Und das Spannende ist, dass die Leute hinter Fleischwolf, die hatten ursprünglich diese Idee vor vielen, vielen Jahren und haben dann irgendwie damit angefangen, haben sich zusammengeschlossen, haben dann so eine Produktionsfirma gegründet, aber haben dann immer wieder andere Projekte gemacht, die quasi, ich sag mal, irgendwie vielleicht schneller umsetzbar waren. Auch wenn man was gegründet hat, muss man ja irgendwie gucken, dass man irgendwie an Geld kommt, vielleicht schneller monetarisierbar waren, als dass man jetzt so eine komplette Serie macht. Aber dieses Fleischwolf-Thema hat sich immer durchgezogen. Und die Leute, die das gemacht haben, haben unter anderem auch das Format Hype Culture gemacht und auch dieses Above Ground. Kennst du das, wo so dieses, sie findet Wein, mucho gusto, so ein Mike und so voll viele drumherum, krass, und so.
Okay, ja, ja.
Ja, genau. Und dann hat man halt so ein bisschen mehr gecheckt, so ey, was da eigentlich abging, wie lange die schon in diesem Projekt arbeiten, an dieser Serie, und dass die jetzt real ist, 14 Folgen kommen jetzt raus nach all dieser Zeit, und du hast so ein bisschen gecheckt, wer die eigentlich sind, die hinter Fleischwolf sind, und dann wurde auch ein bisschen klarer, warum denn bei Fleischwolf so viele Rapper und sowas mitspielen, ja. Und dann ging es irgendwann los und wir haben so 2 Folgen, glaube ich, geguckt oder 2, 3 Folgen. Mhm. Und also wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt keinen Plan gehabt, was es überhaupt ist, worum es in der Serie geht und sowas. Bro, ich habe Tränen gelacht. Das war viel zu arg, auch mit dieser Crowd. Ich habe selten so eine Serie gesehen. Also du wirst es sehen und dann lass mal so Rückblick machen, ob das so stimmt, was ich jetzt sage. Ja, Bro, ich bin wirklich abgekackt. Das war so das Witzigste, was ich seit langem gesehen habe. Du musst dir das so vorstellen, in der Serie geht es um die beiden so Protagonisten sozusagen, die eben wirklich auch in der Serie so eine Produktionsfirma gründen wollen, ja. Und dann geht aber so alles schief und es passieren so 1000 Sachen und die planen dann immer sowieso Sketches und der Ablauf von den Folgen ist so, dass zwischendrin manchmal so Sketches eingebaut werden, die teilweise gar nichts mit der Geschichte zu tun haben. Also es kommt einfach so ein Cut und so ein witziger Sketch, wo du halt so lachen musst, ja. Oder du siehst zum Beispiel die Geschichte von den Produktionsleuten, die gerade einen Sketch planen und danach dann den Sketch selber, der teilweise auch übertrieben lustig ist, ja.
Yeah.
Zum Beispiel war da so eine Szene, wo Chiago kommt und eigentlich sollte, ich will sie zu viel spoilern, ja, die wollten eigentlich Otto haben, dann hat aber deren komischer Manager den Chiago geholt, weil er dachte, das wäre das Gleiche, die haben so einen Song zusammen, ja, und so. Und
dann so wahrscheinlich so bei Google-Suche eingegeben, ja, und dann wurde so das falsche Bild vorgeschlagen, ja.
Ja, genau, und dann war so Chiago, Chiago war so voll abgefuckt, weil er gecheckt hat, die wollten gar nicht Chiago, und dann wird so, komm, lass du jetzt einfach drehen, und Chiago sollte so ein Baby spielen in der Szene, und dann siehst du diese Diskussion, die an sich witzig ist, aber dann siehst du auch die Szene, wo Chiago das Baby spielt, die auch übel witzig ist und geil, sowas. Ja, es ist so, es war richtig wild. So, jetzt habe ich sehr viel gelabert.
Mir wurde gestern vom Algorithmus auf TikTok auch eine Szene vorgeschlagen, und zwar so diese Szene, wie man die bei der Hochzeit sieht, und dann war ich erst maximal verwirrt, weil ich halt nur so mitbekommen habe, ja, Fleischwolf-Serie, habe so ein bisschen so halt die Beschreibung gelesen, konnte mir nicht richtig was vorstellen darunter, dann habe ich so diese TikTok-Sequenz gesehen, habe schon so ein bisschen den Humor gecheckt, aber noch nicht ganz das einordnen können, und dann werden ja jetzt gerade auch die ersten Folgen auf YouTube released, was mir dann auch kurz vorm Einschlafen vorgeschlagen wurde, und ich konnte nicht anders und habe so drauf geklickt, habe mir mal so 10 Minuten reingezogen, danach war ich so, ey, ich muss schlafen, so, und habe mir das mal für später aufgehoben, und ich wusste ja auch, dass du ein bisschen was erzählen wolltest und ich da auch möglichst unvorbereitet sozusagen mir das anhören wollte, aber habe jetzt so den Sinn dahinter gecheckt und muss wirklich sagen, so Humorlevel, das haben die so krass auf den Punkt gebracht, also weil du es gerade auch so angesprochen hast, ich finde, so, das ist ja voll schwierig, was so aus Alltagssituationen lustig zu übertragen, dann, wenn so alles gestellt ist. Und ich finde, das haben die irgendwie sehr, sehr gut hinbekommen.
Ey, das ist, also vor allem, was ich so geil finde, also wie mir am Ende so die Serie hängen geblieben ist, so, ne, ich war dann irgendwann auf dem Heimweg, hab ein bisschen mit meiner Freundin drüber gelabert und so, das ist so genau dieses Ding, kennst du das, du willst irgendwie abends was gucken, du weißt jetzt nicht, ob du so Serie gucken sollst oder Reels oder TikTok durchscrollen willst, so, für eins von beiden musst du dich entscheiden, und weil unsere Aufmerksamkeitsspanne so hänger geworden ist, entscheidet man sich immer häufiger so zu TikTok oder so, oder man lässt Serie im Hintergrund laufen oder so, und das ist so genau das perfekte Ding, weil du hast eben nicht so eine Serie, die so eine lange Geschichte hat und manche Folgen sind spannender, manche weniger spannend, sondern dadurch, dass du diese Sketches hast, also, weißt du, es ist die Geschichte für einen Sketch, dann siehst du den Sketch, Dann siehst du einen fremden Sketch, dann sind übel viele Rapper mit dabei, zum Beispiel haben wir jetzt schon gesagt, also ne, Nizzy sind dabei, Haribo, Alex, Maxwell, Shiaku ist mit dabei, Sio ist mit dabei, Kida, Ramadan, auch so Leute wie zum Beispiel Flaschko, kennst du den so von Insta, der, wenn du ihn siehst, kennst du ihn.
Und, aber Alligator ist auch mit dabei, ne? Weil du den vorhin erwähnt hast. Ich glaube, der hat auch. Okay.
Genau, Alligator ist mit dabei, Moduzzi ist mit dabei. Krass. Die Jungs von AOB, weißt du, die, ne?
Ja, ja.
Aber dann auch, und das fand ich nämlich so das Spannende, die haben so voll den Meme-Ansatz halt in dieser Serie gemacht. So. Deswegen, das sieht man auch, wie das so geschnitten ist und sowas. Da sind so voll viele Memes halt so reingeschnitten oder oft sind die Szenen wie Memes geschnitten. Zum Beispiel haben die so Leute, ich weiß nicht, ob du die alle kennst, kennst du diesen Götterfunken-Typ von YouTube, diesen Schmackofatz, dieser kräftige Typ, der so Whisky probiert. Oder kennst du noch aus Corona-Zeiten diese Frau, die immer so lacht mit so, und jetzt machen wir die Lachmaschine. Dann dieser, kennst du diesen, ein Döner mit Liebe, dieser Saddies, der so immer so, was darf's noch sein? Und dann so, der war so auf TikTok oder dieser Mein Löwe, mein Bär.
Ja, klar.
Der, und weißt du, so diese Leute, so, oder, so sau viele von diesen Meme-Leuten haben die in der Serie drin, was halt so, das passt einfach so sehr. Das ist wirklich geil.
Sehr nice. Ich war nur maximal verwirrt von diesem Namen der Serie, weil ich finde, das klingt wie so eine Serie oder wie so ein Film, den sich so meine Großeltern reinziehen würden. Also ich finde, dieses Fleischwolf passt so gar nicht zu dem, wie gut diese Serie einfach ist von dem Humor-Level. Und ich finde es auch spannend, weil du es vorhin auch erwähnt hast, ne? Sino ist ja, früher hat er, glaube ich, bei Backspin auch Sachen gemacht und so diese Videos mit so durch die Hood mit, bla, ne? Und dass der eben auch, das habe ich auch irgendwann gecheckt, was für bekannte Leute hinter Hype-Culture stecken und dass die jetzt so ein Ding auf die Beine stellen, sehr geil.
Ja, das war auch ein Meme, was in der Serie ist, wo die, also wie gesagt, die spielen sich selber und dann haben die so einen Streit, ob die das machen wollen und dann sagt eben der eine zu ihm so, ey, willst du wieder zurück zu Backspin und Interviews schneiden? Also das war ein Beinbanger-Meme. Aber ja, ey, es war krass wirklich und danach war dann halt so, also es waren schon viele Leute in diesem Saal und dann irgendwann war es halt rum und dann haben die erstmal so das Team auf die Bühne geholt. Es waren auch mega viele Leute, wo man mal checkt, wer alles in so einem Projekt mitwirkt irgendwie. Und danach sind dann noch ein paar Schauspieler, die eben anwesend waren, auch auf die Bühne, was dann irgendwie, also Moduzzi war da, Alligator, diese Jungs von AOB und so, Nizzy und Haribo waren zwar da, aber haben sich irgendwie nicht auf die Bühne getraut und dann war es auch so, ey, wie absurd, so weißt du, du hast Moduzzi und Alligator auf der Bühne und sowas, das war so, keine Ahnung, voll crazy. Und wir hatten auch mit Sino nochmal geschrieben und haben ihn mal so gefragt, ey, wenn du dann so eine Szene hast, wie zum Beispiel die, die du gerade angesprochen hast, wo es um so eine Hochzeit geht. Und auf dieser Hochzeit treffen sie dann eben Nizzy und Haribo und dann kommen später noch Maxwell und Alex dazu, ja. So, wie ist es, wenn man mit so Leuten dreht? Wie war das an dem Tag? Und hier haben wir mal eine kurze Story für euch.
Die Hochzeitsfolge, da hatten wir Queen's Palace am Cotti gemietet, eine relativ legendäre Hochzeitslocation. Und wir haben da ja eine richtige Hochzeit quasi drin veranstaltet, haben da Komparsen geholt, haben da ein Brautpaar geholt. Die Braut dachte richtig, wirklich, das ist ihre echte Hochzeit. Sie ist so richtig ausgeflippt. Sie sagt so, ah, Alex Maxwell, ihr seid auf meiner Hochzeit. Hätte ich niemals gedacht. Aber es war ja gar nicht ihre Hochzeit. Es waren ja alle Statisten. Und an diesem Tag hat sich der Dreh verzögert, wie es halt nun mal manchmal so ist. Und wir waren irgendwie 5 Stunden über der Zeit. Und Maxwell hat da einen sehr, sehr guten Satz gesagt, während er, ich glaube, die 2. Flasche Wodka aufgedreht hat. Wenn ihr Maxwell wollt, dann kriegt ihr Maxwell. Und wir haben da wirklich das gesamte Programm bekommen. Ich bin dann natürlich auch kein Kind vor Traurigkeit. Mein geschätzter Partner und Spielkollege André Filatov auch nicht. Und haben dann da in dieser Fake-Hochzeit uns mit Max den ein oder anderen Wodka einverleibt. Morgan, aka Negro, war auch noch mit am Start. Alex, Nizzy, Haribo. Also wir hatten da wirklich eine kleine Supergroup aus Deutschrap vereint und haben uns da die Nacht um die Ohren geschlagen. Immer mit ein bisschen mehr Pegel, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich bin sehr, sehr froh, wie das jetzt geworden ist und ja, ich glaube, diese kleine Lockerheit, die man sich da auch mit angetrunken hat, so wäre es auch auf einer richtigen Hochzeit gewesen. Und das war einer der intensivsten Drehmomente, auf jeden Fall.
Yes, danke Zino für die kurze Geschichte hier von eurem Dreh. Ich finde es einfach so geil, wenn ich mir so vorstelle, es sind ja auch viele Rapper, die normalerweise so ein bisschen zurückgezogen leben, die jetzt nicht dauernd ihr Privatleben überall preisgeben und so. Und das sind so ein bisschen so Charaktere einfach. Und wenn ich mir vorstelle, wie das sein muss, mit denen eine Serie zu drehen, ich finde den Gedanken so witzig. Deswegen geil, dass wir nochmal hier diesen kleinen Behind-the-Scenes-Blick bekommen haben. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt mal richtig rein in die neue Folge, was denn diese Woche alles so abging. Und ja, letzte Woche hatten wir noch über Alex gesprochen und da haben wir noch einen kleinen Nachtrag.
Yes, genau. Ihr erinnert euch, letzte Woche sind ja diese Videoleaks plötzlich rumgegangen. So auf Twitter und auf Reddit wurden die verbreitet. Bei diesen Videos hat man gesehen, wie Alex wohl mit den Jungs von Rough Road Records gefacetimed hat. Die haben sich gestritten. Alex hat da drin auch sowas behauptet wie, hier, du schuldest mir 15.000 Euro. Und dann eben, dass man sich an einem Kiosk treffen möchte. Dann hat man plötzlich ein Video gesehen, was eine Schlägerei gezeigt hat. Man hat dort aber wirklich keinerlei Person erkennen können. Also man wusste jetzt nicht, wer da wirklich involviert ist. Und dann sind auch noch Videos aufgetaucht, als eben diese Jungs von den Rough Road Records dann plötzlich diese 5-3 Ice-Out-Kette in der Hand hatten, in die Kamera gezeigt haben, die auch so einen Pitbull umgehängt haben. Der eine Typ hatte auch so blutige Hände. Und man kennt diese Kette eben normalerweise von Alex. Und deswegen haben sich plötzlich dann im Internet diese Videos rumgetrieben mit Überschriften wie so hier Kette von Alex abgezogen, Fragezeichen. Und klar, wir als Deutschrap-Medium müssen natürlich auch über alles berichten, was gerade so im Kosmos passiert, und hatten dementsprechend ja im Podcast drüber gesprochen, aber auch einen Post auf Social Media gemacht, in dem wir dann aber auch darauf verzichtet haben, dieses Gewaltvideo von der Schlägerei überhaupt zu zeigen, weil man da ja eh nichts groß erkannt hat, sondern wir hatten dann einfach nur so einen Screenshot da drin. Und Alex hat uns dann gebeten, per DM den Post offline zu nehmen. Und das haben wir dann natürlich auch umgehend gemacht. Und dabei ist auch rausgekommen, dass die Aufnahmen schon ein Jahr her sein sollen und die Sache mittlerweile geklärt ist und Alex auch seine Kette wieder hat. Was wir ja auch auf Instagram gesehen hatten, dass Alex dieses Jahr schon mit der Kette bei den Fotoshootings am Start war. Wir waren uns bloß nicht sicher, sind diese Aufnahmen jetzt vom Sommer oder von wann sind die? Und anscheinend eben von letztem Jahr. Und die Sache mittlerweile schon erledigt, weil Alex und auch die Rough Road Records hatten ja schon eine gemeinsame Historie davor. Also die kannten sich, es gibt gemeinsame Fotos von denen, die online sind. Aber Gott sei Dank, alles wieder gut. Das wollten wir hier einmal noch aufklären. Und jetzt kommen wir zu Haftbefehl, der ja letzte Woche schon angekündigt hatte, dass er sein Comeback geben will. Und es war aber noch nicht ganz klar, was uns jetzt erwartet. Er hat wieder viel darüber geschrieben, so von wegen so hier, echte Kunst muss oben bleiben. Und deswegen bin ich persönlich davon ausgegangen, dass wir jetzt ein Album bekommen, weil Haftbefehl ja auch schon länger weg ist, was so das Musikalische angeht, und schon viele Albenprojekte ja immer in der Planung waren oder häufig mal so angeteasert wurden. Deswegen bin ich eigentlich wirklich davon ausgegangen, okay, Haftbefehl kommt jetzt nach langer Offline-Zeit oder ne, er hat sich immer nur mal kurz bei Instagram gemeldet und jetzt kommt er richtig zurück. Aber wir wurden überrascht, denn Haftbefehl ist der erste Rapper mit einer Netflix-Doku. Es soll die Serie Babo rauskommen, Babo, die Haftbefehl-Story, eine Doku, die dann ab dem 28. Oktober auf Netflix erscheinen wird.
Das ist krass, aber ich finde irgendwie, finde ich es auch voll passend, dass nach all der Zeit jetzt erstmal diese Doku kommt und man hoffentlich so ein bisschen versteht, was denn überhaupt abging. Also der war ja wirklich jetzt für so viele Jahre einfach komplett verschwunden und nicht einfach nur verschwunden, sondern verschwunden mit dauernd irgendwie Skandelchen und was weiß ich, was alles passiert ist. Ich hatte nochmal geguckt, das war also 2021 war ja so das letzte richtige Album, was so rauskam mit so das schwarze Album. Und dann kam noch Mein Park Baby, das war aber schon so ein bisschen, da war es schon so ein bisschen ruhiger. Und dann kam nur noch dieses Platinblock, was ja eigentlich so eine Neuauflage von einem alten Album war. Aber zwischen dieser Zeit sind all diese Sachen passiert mit diesem im Hafen in Mannheim, wo er da umgekippt ist auf der Bühne, irgendwelche Videos, wo er mit so einem Ballon rumläuft, dann diese Sache mit dem Autounfall, Gerüchte zu der Trennung und weiß ich, also so tausend Sachen. Man fragt sich so, was geht denn bitte ab? Und würde er jetzt einfach zurückkommen und Musik machen, dann wären möglicherweise all diese Fragen noch ungeklärt. Und deswegen hoffe ich darauf, dass diese Fragen in dieser Doku geklärt werden. Also man weiß ja noch nicht genau wirklich, worum es geht. Das Einzige, was sie häufig schreiben, ist ja so dieses, ein Mann, der sich am Scheideweg befindet. Also ich denke mal dieses so Drugs versus Family irgendwie. Aber so, worum genau es geht, da bin ich sehr gespannt.
Man hat die Info, dass jetzt so 2 Jahre lang er begleitet wurde von den vom Kamerateam, ne? Man weiß, dass, also so in der Beschreibung steht dann auch drin, gemeinsam mit engsten Angehörigen, Wegbegleitenden und Anhang selbst, also und Haftbefehl selbst, zeichnen sie in der Dokumentation Babo, die Haftbefehl-Story, ein seltenes, ungeschöntes Bild eines Mannes, der sich an einem kritischen Scheideweg befindet. Radikal, authentisch und ungefiltert, wie die Musik, die Haftbefehl 1 berühmt machte. Ich habe auch mal gesehen, wer so die Gastauftritte sind. Also von den Rappern her, Sufjan, Khatar, Moses Pelham, Materia, Jan Delay, Kool Savage, Peter Fox, Bowser und auch eine Nico Backspin ist mit dabei. Und ja, es muss ja wirklich jetzt dieser Zeitraum eigentlich aufgefangen werden, wo es auch wirklich so ruhig war um Haftbefehl, wenn es die letzten 2 Jahre waren. Und da werden ja auch wirklich viele kritische Sachen einfach dabei sein, wo dann wahrscheinlich die Kamera auch mal draufgehalten wird, nämlich halt so, ne, keine Ahnung, als dann vielleicht irgendwie diese Sache dann vor Gericht geht mit diesem Autounfall, wo er da in den Baklava-Laden reingerast ist und so. Und all diese, also da sind schon viele spannende Themenpunkte drin. Du hast auch schon angesprochen, die Frau ist ja auch irgendwann mal bei irgendeiner Reality-TV-Serie mit dabei gewesen, hat dann in der Öffentlichkeit plötzlich darüber gesprochen, dann war kurzzeitig eine Trennung im Raum. Das alles wird ja höchstwahrscheinlich Thema dabei sein. Aber natürlich besteht auch die Gefahr, dass das so ein, wir hatten ja bei Jizzes neulich die Doku mal unter die Lupe genommen und da halt auch so festgehalten, so, ja, am Ende gibt's ja immer noch einen Abnehmer von der Dokumentation und ein paar Stellen werden dann halt auch immer rausgelassen, denke ich mal.
Ja, ich bin auch so gespannt, weil irgendwie war so wirklich, also, guck mal, das, was du am Anfang vorgelesen hast, so Haftbefehl hat ja so übertrieben oft in der letzten Zeit immer wieder so mysteriöse Sprüche gepostet, von wegen, es geht nur um die Realness, es geht nur um was weiß ich was, Straße und keine Ahnung was, ja. Und dann denke ich mir halt so, ey, das kann dann halt aber eigentlich jetzt nicht so eine weichgespülte Netflix-Doku sein, sondern das muss ja jetzt schon so ein bisschen krass sein. Also keine Ahnung, sieht man Haftbefehl, wie er irgendwie Drugs nimmt oder weiß ich nicht was, ja, oder spricht der offen darüber? Wahrscheinlich ja, aber auch das kann man, auch da gibt es dann wieder so eine Bandbreite von bis, weißt du, also.
Werden dann auch über Rückfälle gesprochen oder geht es dann wirklich nur darum, so von wegen, ja, wird da dann halt gezeigt, so das Haftbefehl sagt, ja, das ist richtig übel und das ist richtig schlecht, nehmt keine Drogen, so, was man sich dann schon denken kann, dass es kommt, ich weiß, was du meinst, ja.
Also ich will gar nicht so negativ eingestellt sein, weil ich glaube, dass es irgendwie auch was Geiles werden kann, also safe, ja. Ich finde es halt auch mit den Gästen krass. Ich meine, es ist auch wiederum irgendwie sehr intens, dass man dann Khatar sehen wird, wie er über Haftbefehl spricht. Und die beiden haben ja eben eine auch intensive Vergangenheit irgendwie zusammen. Also, aber wenn ich mir das so auch vorstelle, also man, das Einzige, was man, glaube ich, bisher offiziell gesehen hat, ist, abgesehen von dem Cover der Serie, sind so 2 Bilder in so einer Pressemitteilung von Netflix. Auf einem Bild sieht man Haftbefehl im Studio. Auf dem anderen Bild sieht man Haftbefehl mit seiner Frau, wie er so im Restaurant sitzt und ihr so einen Kuss gibt sozusagen. Und die andere Info, die man natürlich neben der Beschreibung hat, mit diesem am Scheideweg, sind halt eben diese ganzen Leute, die da gezeigt werden. Da kriegt man ja schon so einen Eindruck. Also das wird wahrscheinlich dann sowas sein, wo man so kurze Szenen hat, wo die irgendwie begleitet werden und dann sehr viel, dass Leute über Haftbefehl sprechen. Ne? Also so stelle ich mir das halt vor. Was ich noch übel krass fand, also so, das hat mich wirklich komplett gekillt, ja. Also familienseitig, neben diesen ganzen Rappern, die wir eben schon aufgezählt haben, ist ja auch seine Ehepartnerin Nina Anhan sowie seine Brüder Cem und iTouch Anhan mit dabei. Und Cem Anhan ist Capo, so, den kennen wir, ja. Und dann habe ich das gelesen, war so, iTouch Anhan, krass, war mir gar nicht bewusst, dass Haftbefehl noch einen Bruder hat, ja. Wusstest du das?
Ja. Ich glaube, das ist der Älteste bei denen.
Ja. Hast du diese Story mitbekommen von ihm? Also bevor ich es jetzt gleich sage.
Boah, Vielleicht, also ich könnte es jetzt niemals so abrufen, aber ich habe irgendwie, klingelt gerade so ein bisschen was ganz, ganz hinten. Vielleicht, wenn du es jetzt erzählst, dass es mir bewusst wird, aber erzähl, ich weiß nicht.
Ja, es ist viel zu arg. Ich muss jetzt einmal ganz kurz so vorlesen. Wie gesagt, es ist ein Deutschrap-Podcast, wir müssen Bescheid wissen. Ey, ich habe so iTouch an, ich habe da so gelesen, habe den Namen gegoogelt und das Einzige, was ich gesehen habe, waren Bilder von jemandem im Gerichtssaal, dessen Gesicht verpixelt ist und zudem noch die Augen diesen schwarzen Balken davor haben. Und trotz dieser Verpixelung gibt es so ein Bild, wo dieser Mann sich umdreht im Gerichtssaal. Man sieht, dass der so lacht und so ein Peace-Zeichen nach oben zeigt. Und es sieht wirklich, der hat so lange Haare, so ein bisschen so eine, ich sag mal, so eine schicke, so ein Seitenscheitel, also ein bisschen so eine schickere Frisur, sage ich mal, ja. Und trotz dieser Verpixelung siehst du einfach darunter jemanden, der so aussieht wie Haftbefehl. Diese Nase, die so ein bisschen nach unten gebeugt ist, also voll crazy, ja. Und da hab ich so, ey, okay, ich muss wissen, was da abgeht, ja. Mhm. Und das war so eine wilde Story. Also, das ist von 2017, schon ewig her. Aber hier, jetzt kommt kurz der Bericht einmal. Sie brauchten Geld für Koks und künstliche Befruchtungen. iTouch Anhand, 34 Jahre, älterer Bruder vom Rapper Haftbefehl und Nikolaos stehen für den wohl dilettantischsten Bankraub der vergangenen Jahre vor dem Darmstädter Landgericht. iTouch und Nikolaos kiffen und koksen seit Jahren, versuchen immer wieder davon loszukommen. Haftbefehl stellt seinen großen Bruder im Sommer 2016 in seiner Shisha-Bar Barbos in Babenhausen an. Im Gegenzug verspricht iTouch, die Finger und Nase vom Stoff zu lassen. Doch er schafft es nicht, er greift in die Kasse und versucht bei einer Bank einen Kredit zu ergaunern. Am 25. Oktober kassiert er dafür völlig zugedröhnt 4 Monate auf Bewährung und hat abends tierisch Krach mit seinem Bruder. Bei Koks und Cocktails klagt er seinem Freund Nikolaos sein Leid. Dem geht's ähnlich. Er hat seiner großen Schwester Geld für künstliche Befruchtungen versprochen, hat außerdem tausende Euro Koks und Spielschulden. Gläubiger bedrohen ihn. Im Rausch kommt ihnen die rettende Idee. Wie im Haftbefehlssong Braun, Grün, Lila wollen sie es machen. Der Offenbacher holt sich das Zaster, wenn nicht mit Rap, dann mit der Shotgun. Fehlen nur noch Fluchtwagen, Fahrer und Waffe. Die silberne Schreckschusspistole besorgt iTouch bei einem Kumpel, in Anführungszeichen, will bei einer Hochzeit in die Luft schießen, erklärt er. Für die Flucht soll Walter mit seinem 5er BMW herhalten. Der wollte nicht, iTouch packte ihn bei der Ehre. Ich dachte, du bist ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Walter, ich wollte nicht als Schlappschwanz dastehen. Am 28. Oktober, dem Weltspartag, fährt das Trio bei der Sparkasse Babenhausen vor. Nikolaos stürmt maskiert rein, erbeutet 18.600 Euro. Flucht ohne Plan. Hilfspolizistin Renate H., 62 Jahre alt, notiert das Kennzeichen des BMW, wählt 110. Habt ihr einen Banküberfall gehabt? Ich habe das Nummernschild OF bla 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 gesehen. Der Räuber sitzt hinten rechts. Die Polizei kommt fast zeitgleich mit dem Trio an der Wohnung von Walter an. Festnahme. Fertig.
Was? So.
Ey, was
zur Hölle? Was für eine Geschichte. Was? Oh mein Gott. Ey, das wusste ich nicht. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört. Geisteskrank.
Ey, vor allem,
also, wer hat diesen Artikel geschrieben? Also, wer hat den gepublished?
Bild-Zeitung, ja. Also, es gab noch ein paar andere Quellen dazu, aber ich habe das von der Bild-Zeitung vorgelesen. Genau, gut, dass wir das hier richtig zitieren, von Kolja Gärtner. Aber ey, was? Also, so, weil für mich war so, jetzt, wo du es sagst, doch, irgendwie kommt mir sowas. Es gab doch schon mal so eine Doku auf YouTube über Haftbefehl, mir fällt gerade nicht mehr alles ein, wo er so ein bisschen seine Geschichte erzählt hat, auch zu seinem Vater und allem.
Da der Haftbefehl doch, von Haftbefehl oder so.
Ja, genau. Da hat schon was geklingelt, dass es diesen älteren Bruder gab, aber dann, dass er halt auch so wild drin ist sozusagen und dann irgendwie, also Haftbefehl stellt den an, er klaut Geld aus der Kasse, will mit diesem Geld dann Kredit bekommen, wird dabei geschnappt, muss dann erstmal rein. Dann ist Haftbefehl abgefuckt und er entschließt sich dann, eine Bank zu überfallen, damit er Koks holen kann und sein Kumpel irgendwie diese Befruchtung für seine Schwester zu. Was ist das für eine Geschichte?
Übel wild. Ja, vor allem, das ist ja so nicht so vor dem Hype von Haftbefehl, sondern Haftbefehl ist schon längst, ne? Der ist ja irgendwie 2010, 2011 rausgekommen und ab da einen Fuß in der Musikindustrie drin, dann auch mit eigenem Label irgendwann, mit Universal Deal irgendwann und dann 2017 was du jetzt so vorgelesen hast, ist ja viel, viel später.
Krass. Ja, ey, das ist total crazy. Vor allem, was mich jetzt auch so killt, ist halt, dass ich diese Bilder gesehen habe und ich mir die ganze Zeit denke, ich muss ihn unverpixelt sehen, ja. So, man weiß ja, wie Capo aussieht und ich finde, Capo und Haftbefehl sind sich schon ähnlich, aber nicht so 100%, finde ich. Also so, die könnten auch Cousins sein, so, ja. Aber dieser verpixelte Herr, den ich hier vor mir sehe, ich muss ihn unverpixelt sehen, allein deswegen will ich diese Serie sehen. Das killt mich komplett, ey, viel zu arg.
Aber denkst du, der wird da mit drin spielen?
Er steht auf der Netflix, bei Netflix auf der Pressemitteilung steht er namentlich drin. Ja. Aykut Anan, Nine Anan, Cem Anhan und Aytaç Anan. Ich meine, kann trotzdem sein, dass er irgendwie nach wie vor zensiert ist.
Ja. Was ja auch spannend ist, ist, wie wird man da so sehen? Ne, Haftbefehl hat man jetzt sehr, sehr lange einfach nicht mehr vom Gesicht her gesehen. Er postet ab und zu Bilder, die dann teilweise aber auch schon älter sind. Und er hat sich ja auch bewusst so dafür entschieden, sich nicht mehr so krass in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil ja auch viele Kommentare irgendwie zu seinem Gesicht gemacht wurden, weil er ja auch irgendwie so eine Nasen-OP oder so hatte, sich deswegen auch anders anhört, die Nase sehr groß geschwollen ist und so. Und wenn diese Doku jetzt 2 Jahre geht, wird man auch vielleicht diese Transformation irgendwie so ein bisschen mit begleiten können, was das angeht. Ich frage mich auch, wir hatten doch mal vor paar Wochen, Monaten so diese News, als Animus so verbreitet hat, Haftbefehl würde im Koma liegen. Also ob auch da vielleicht so dieser Moment also ich glaube nicht, dass sie das thematisieren an sich, aber dass man vielleicht noch so rückschließen kann, warum hatte Animus diese Fake News? Also ist zu dem Zeitpunkt irgendwas anderes Krasses passiert, dass Haftbefehl im Krankenhaus gelegen hat, so, ne? Also.
Und ich bin halt auch gespannt, ob sie auf die Sachen eingehen, wie zum Beispiel dieser Autounfall, also ob da irgendwas kommt.
Muss ja eigentlich.
Ja, weil das wäre dann wiederum dieses, weißt du, wenn du nur sagst so, ey, Kinder nehmen keine Drogen, so okay, ja, aber wenn so das halt, also weißt du, was ich meine, das sind so diese zwei, wie real und authentisch kann das werden?
Ja, ja, also das Ding muss eigentlich mit drin sein.
Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist auch, also hat mir, glaube ich, noch nicht gesagt, also das Ganze wird von Elias Mbarek produziert und so wie ich gesehen habe, es ist seine erste Produktion. Also, dass er nicht als Schauspieler oder so auftritt, sondern eben als Produzent. Und Haftbefehl hat auch irgendwie letztens was gepostet, dass ihm das super wichtig war, dass er das irgendwie mit Elias macht und sowas. Also, bin ich auch mal sehr gespannt.
Ich habe auch gelesen, dass Elias Mbarek eben, ne, dass da in Gesprächen zwischen den beiden auch erst einen Film angedacht war und Elias Mbarek dann empfohlen hat, lass eine Doku machen.
Glaubst du, es kommt parallel dazu auch neue Musik raus?
Eigentlich finde ich den Ansatz, den du am Anfang vom Thema gesagt hast, ganz gut, so dass vielleicht oder dass das vielleicht auch der Gedanke bei denen war, dass man jetzt die Doku sprechen lassen wird für diese ganzen Probleme, die aufgetaucht sind, um sich dazu sozusagen zu äußern, aber in so einem Rahmen, wo man auch so die Entscheidungshoheit hat, also nicht, dass man jetzt in Interviews geht und da wird das Ganze so thematisiert, sondern dass man das so ein bisschen selbst aus seiner eigenen Sicht jetzt diese Netflix-Doku machen kann. Das hat ja dann auch nochmal einen besonderen Reiz, wenn jetzt eben nicht davon ein Album kommt, wo es schon 1000 Interviews gab, sondern wirklich, man lässt die Netflix-Doku dafür sprechen. Das ist halt strategisch eigentlich auch ein schlauer Move für Haftbefehl und sein Umfeld, so, weil man dann vielleicht auch kritische Fragen erstmal ein bisschen umschiffen kann und sich dann wiederum auf neue Fragen vorbereiten kann, wenn dann irgendwann das Album-Release kommt. Also ich denke eigentlich nicht, dass jetzt direkt Musik kommt, aber vielleicht so, ja doch, dann vielleicht eine Woche nach Doku-Release oder so, dass man dann schon mal so einen ersten Song bekommt und dass dann direkt dieser Schwung mitgenommen wird, um jetzt auch das Album zu promoten. Das kann dann schon, kann schon sein.
Ja, weil eigentlich, also wenn so Rapper-Filme rauskamen, kam das ja häufig Hand in Hand, wenn ich so an so zum Beispiel 50 Cent, Get Rich or Die Tryin' oder sowas denke, ja, da war, glaube ich, erst das Album und dann kam 1-2 Jahre später kam dann so der Film raus, aber der hat das Ganze dann immer so komplett gepusht und du kennst es doch auch, wenn du so, bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel Berlin Calling gucke von Paul Kalkbrenner, diesen Film, ich finde den sehr, sehr geil, wenn ich den gucke, höre ich danach die nächsten paar Monate Paul Kalkbrenner, weil das so in meinen Kopf einbrennt und ich glaube, es ist voll die verspielte Chance, wenn man als Artist so einen Film macht und den nicht mit neuer Musik dann begleitet.
Ja.
So.
Könnt mir vorstellen, dass da so die News kommt. Elias Mbarek hat ja, also der ist ja jetzt der Produzent, du hast auch schon gesagt, ne, das ist sein Debüt, finde ich auch sehr wild. Und da habe ich mich zurückerinnert, er hat ja damals in dem Bushido-Kinofilm den jungen Bushido gespielt tatsächlich. Und was mir jetzt halt auch aufgefallen ist bei dieser Sache so, hey, Wir haben jetzt viele Rapper, die schon eine Amazon Prime-Doku haben. Jetzt kommt Haftbefehl mit der Netflix-Doku. Habe ich ein bisschen recherchiert. Gab es denn schon Rapper, die eine Netflix-Doku haben? Und dann ist mir aufgefallen, Shirin David hatte das eigentlich mal angekündigt. Da war eigentlich mal klar, ey, die filmt gerade, also die sind schon am Drehen und so. Und dann habe ich eine News gefunden, die mir gar nicht mehr so präsent war. Und zwar, dass sie wohl jetzt so ihr erstes Filmteam komplett entlassen hat. Also die News kam so Ende 2024 auf. Und da hat Shirin David anscheinend gesagt, so, ne, dass sie halt irgendwie nicht zufrieden war mit diesem ersten Team, mit der ersten Produktion, mit dem ersten Regisseur. Und weil das ja schon auch irgendwie was Privates ist, wenn man da so begleitet wird. Und sie war total unzufrieden, weil das halt auch so ein großes Ding ist, so eine Artist-Doku zu machen, die ja auch richtig sitzen muss. Vor allem, wenn man insgesamt noch nicht so alt ist und noch mitten in seiner Karriere drin ist, dann muss das natürlich auch was sein, was knallt, weil du kannst nicht ein Jahr später nochmal eine Doku machen. Vielleicht kannst du nie wieder eine Doku machen. Und fand ich dann auch interessant, weil ich mich frage, ob da überhaupt dann irgendwann jetzt diese Shirin David Netflix-Dokumentation erscheinen wird. Und was mir bei der Sache auch aufgefallen ist, Bushido ist ja so der Erste, der so mit so einem Streamingdienst eine Dokumentation gemacht hat. Und tatsächlich gab es mal Gerüchte um eine Bushido-Netflix-Doku, also bevor das Amazon Prime-Ding entstanden ist. Und ich habe da was gefunden, dass Markus Steiger anscheinend damals sogar die gesamte Redaktion dieser Bushido-Netflix-Doku übernehmen sollte und dann irgendwie nur so Interviewpartner und Teil dieser Doku halt war, also so mit Gastauftritt. Und frag mich auch, was da passiert ist, dass das dann nicht mehr Netflix war, sondern dann zu einer Amazon Prime-Doku geworden ist.
Krass. Ja, ist heftig. Das ist wirklich wild. Aber ich glaube, ehrlicherweise bei Haftbefehl, also das kann so spannend werden, was da noch ist. Bei der Bushido-Doku ging es ja auch viel dann so um die Geschichte mit Arafat und alles. Mhm. Und bei Haftbefehl kann ich mir vorstellen, dass vielleicht noch mehr so um sein ganzes Leben, die Geschichte, ja. Obwohl, nee.
Ja, war ja bei Bushido auch so dann irgendwie. Also, ja, also Haftbefehl wird einfach was komplett anderes, weil der auch nochmal eine ganz andere Art von Skandalen halt mitbringt.
Ja.
Als einen Bushido zu der Zeit so.
Ja.
Deswegen. Aber die Haftbefehl-News letzte Woche war nicht das Einzige, was die Medien beschäftigt hat. Auch eine Instagram-Fragerunde, die eigentlich relativ harmlos war von Massiv, hat plötzlich für Aufsehen gesorgt. Und zwar hat Massiv angekündigt, dass er sich schon vorstellen kann, Bundeskanzler zu werden, so im Zeitraum 2038 bis 2045, wenn er bis dahin natürlich auch gesund bleibt und es ihm gut geht. Und wir hatten dann tatsächlich auch einen Beitrag dazu gemacht, so von wegen Konkurrenz für Kollege, Fragezeichen. Und Massiv hat wirklich alles zu diesem Thema auch gerepostet in seine Story. Und wurde dann auch noch mal dazu interviewt, wo er einige spannende Sachen auch gesagt hat. Da können wir ja gleich drauf eingehen. Aber vielleicht jetzt erstmal so, ne, also es könnte wirklich sein, Bundestagswahl 2040 dann, dass wir da einen Massiv haben, der antritt. Aber natürlich stellt sich da auch die Frage, bei welcher Partei? Also das klingt so simpel mit diesem so, ich will Bundeskanzler werden, aber du musst dafür wirklich ja auch ein Fundament aufbauen über Jahre, um dann irgendwann auch an dieser Spitze von einer Partei zu stehen, beziehungsweise wenn du deine eigene Partei gründest, ist natürlich was anderes, aber du musst ja erstmal 5%-Hürde und alles knacken, so, um dahingehend überhaupt arbeiten zu können.
Ja, ich kann mir eigentlich nur eine Partei vorstellen, und zwar BSW, also weil der ja irgendwie gefühlt die ganze Zeit mit Sarah Wagenknecht am Chillen ist. Stimmt, und auch irgendwie, ja, 50 Cent in the Club vorspielt und so weiter. Also, ja, weil, also die andere Option wäre ja wirklich, also eigentlich hat er so, also wenn er es wirklich ernst meint, ja, dann gibt es eigentlich nur zwei Option. Entweder er tritt halt einer Partei bei und jetzt mal Real Talk, der wird jetzt nicht irgendwie der SPD oder CDU oder sowas beitreten und da das probieren, sondern wahrscheinlich halt irgendwie BSW. Und da müsste er dann irgendwie Spitzenkandidat werden und dann müsste er irgendwie eine Koalition machen und irgendwie diese Mehrheit bekommen. Und ein anderer Weg wäre, dass er eine eigene Partei gründet. Das wäre aber dann sehr, sehr wild, weißt du, weil das so, keine Ahnung, so, ich glaube, das, also eigentlich sehe ich, wenn dann überhaupt, ihn beim BSW.
Ich sehe ihn auch eigentlich viel mehr so in der Lokalpolitik dann. Also, weil das ist doch eigentlich was man so braucht, dass man jetzt so ein Massiv hat, der halt so einer vom Volk sozusagen ist. Und deswegen, das ist ja auch der normale Weg von anderen Politikern. Wir haben hier in Deutschland selten dieses, dass du halt von 0 auf 100 plötzlich hier so wie so Elon Musk oder so, der dann so aus dem Unternehmen direkt da reinjumpt, sondern du hast irgendwie so deinen Wahlkreis, wo du halt früher sehr aktiv bei einer Partei warst und da am Start warst und dann kletterst du dich langsam über mehrere Jahrzehnte halt nach oben so und bist dann halt irgendwann im Bundestag und dann so, ne? Also deswegen würde ich eigentlich eher sehen, dass ich das irgendwie massiv halt in einem Bezirk in Berlin erstmal antritt und da am Start ist so und da sich auch richtig gut für Probleme von der Bevölkerung einsetzen kann, weil er eben jemand ist, der da mehr Verständnis dafür hat, wie vielleicht der ein oder andere Politiker. Also an sich dieser Gedanke, sich politisch zu engagieren, ist ja top, top. Er hat dann in einem Interview mit Jurafakten ein bisschen darüber gesprochen, auch was so seine Vorstellungen sind. Dann natürlich der Klassiker, darüber hat ja auch schon Chiago das sozusagen in sein Wahlprogramm mit aufgenommen, mit der Dönerpreisbremse Bierpreisbremse war es bei Chiago, aber er hat auch was zum Döner gesagt und so massiv hat das auch gesagt, er will Döner unter 4 Euro machen. Dann habe ich gedacht, kann er ja eigentlich direkt bei seinem eigenen Babas Döner auch anfangen. Stimmt. Da kostet der, glaube ich, nämlich auch schon 7 Euro oder so. Und hat dann auch noch ein bisschen ernster halt drüber gesprochen. Also es ging dann irgendwie auch noch darum, dass man eben Shisha irgendwie Cocktail und Pfeife für unter 10 Euro bekommt oder so. Und hat dann aber auch ein bisschen ernster darüber gesprochen, dass seine erste Amtshandlung sein soll, dass man Obdachlose nicht mehr obdachlos nennt, sondern Wohnungslose den Begriff etabliert. Und dass man sich um die Omis und Opis im Land kümmert. Also ja, einfach auf die Rentner auch ein bisschen Acht gibt und da hat er das eben so ausgeweitet, hat irgendwie auch gesagt, dass eben Helmut Schmidt und Helmut Kohl so seine Vorbilder so sind, so was das Politische angeht, weil er sich da eben auch so ein bisschen an die 90er Jahre zurückerinnert, an seine Jugend und dass da halt so Aufbruchsstimmung war und jetzt wird's spannend, hat er auch so erzählt, wie sein Deutschrap-Kabinett aussehen würde. Und zwar als Verteidigungsminister würde er Haftbefehl nehmen, als Außenminister Raff Kamora und als Finanzminister Sido und als persönlichen Berater Kool Savas.
Ah, wild. Als Außenminister Raff Kamora.
Crazy. Also Haftbefehl verstehe ich mit Verteidigungsminister, aber auch Finanzminister Sido fand ich irgendwie so, wäre mir jetzt nicht direkt in den Sinn gekommen.
Warum Verteidigungsminister Haftbefehl, weil der diese Bazooka aus diesem HDN-Video organisieren kann?
Genau. Also wenn man es einfach nur so ganz bildlich nimmt. Weil ich habe dann auch mal, guck mal, was ich richtig lustig finde, dieses Jahr war ja Bundestagswahl und in dem Zusammenhang haben dann auch viele Rapper so gesagt, so hier geht wählen, ne, natürlich, und haben manche haben auch sich zu einer Partei bekannt, wie jetzt zum Beispiel auch ein Massiv, der irgendwie dann mit Sarah Wagenknecht Videos abgedreht hat. Und wir hatten eigentlich überlegt, auch eine Folge bei Deutschrap Plus zu machen. Und eine Idee wäre da eben auch gewesen, so ein Deutschrap-Kabinett zusammenzustellen. Und ich habe da jetzt auch nochmal kurz überlegt, so zum Beispiel Gesundheitsminister könnte man vielleicht ein Kontra K nehmen. Dann so Ministerin für Arbeit und Soziales, vielleicht eine Nura. Dann Bundesminister für Forschung, Technologie und Raumfahrt trifft natürlich komplett auf Kianusch zu. Verkehrsminister Bones mit rechter Hand Hakan Boss hier Sternhimmel und dann Bundesminister für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, um ein bisschen zu triggern, Ikimel, dann Bundesminister für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, wäre natürlich auf jeden Fall Fahrt mit seinem Immobilienimperium, Justizminister Bushido, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz wäre ein Materia. Innenminister könnte ich mir irgendwie ein Echo Fresh vorstellen. So. Und Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung entweder AZ, weil der doch immer diese TikTok-Probleme, weißt du, dass er nicht weiß, wie er Livestream beendet, oder For Real Chiago. Ich glaube, das ist noch der am meisten Digitalisierung und Social Media versteht.
Wirklich, wofür brauchen wir überhaupt noch Politiker und Politikerinnen? Mhm. Also wir haben es doch alles hier im Deutschrap verkannt, so komplett austauschen. Geil.
Ja, Mann.
Krass. Aber ich muss sagen, also wenn ich mir einen Kollegen vorstelle, der ja auch schon tausendmal gesagt hat, er will Kanzler werden und sowas, ja. Ich glaube, bei Kollegen ist es halt auch so ein bisschen dieser in Anführungszeichen Größenwahn, von dem halt auch seine Rolle irgendwie lebt, ja. Aber da sehe ich jetzt nicht wirklich so Ambitionen, das zu machen. Also, ja, keine Ahnung, der ist halt voll jetzt in dieser so Comedy-WhatsApp-Gruppe, Bubble, / Twitch-Bubble und sowas jetzt drin irgendwie, aber so, ne, dieses Ding. Aber bei einem massiv Sicht, also ich glaube, der meint das halt eins ernster so. Also ich sehe schon, dass der das machen will, weißt du?
Ja.
Also.
Ey, der ist ja auch politisch engagiert. Also ja. So, es war doch jetzt auch am Wochenende All Eyes on Gaza, eine riesengroße Veranstaltung in Berlin. Ich habe auch gesehen, noch nie mehr Teilnehmer auf einer Gaza-Demonstration als da. Über 60.000 Teilnehmer. So, ich habe Bilder gesehen, das sah echt insane aus. Und da gab es ja auch viele Live-Auftritte von Rappern, ne? Also Massiv hatte seinen ersten Live-Auftritt seit 12 Jahren. Dort jetzt, also fand krass. Ich auch richtig heftig. Dann Paschanim, Shiagu, KIZ, Ali Boumaier, OG Lou und noch ein paar weitere Artists sind aufgetreten. Also Massiv ist ja einfach politisch engagiert und deswegen sehe ich das auch voll, aber ich sehe ihn, glaube ich, eher in der Lokalpolitik, was ja auch erstmal der Anfang ist. Und ein Kollege, muss ich aber manchmal sagen, der macht ja auch so Videos, wo er manchmal so Veranstaltungen besucht, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe so ein Video gesehen, da war in einem Heim von so Waisenkindern oder Halbwaisenkindern zu Besuch und dann war mal irgendwie auf einer anderen Veranstaltung und sehr viel so im sozialen Bereich und dann denke ich so, keine Ahnung, vielleicht würde dem ja auch so diese Lokalpolitik ganz gut passen.
Ja, wobei, du meinst das Kollege Lokalpolitik?
Ja, ja, genau.
Aus, ne? Weil Massiv sehe ich ja auch übel als so ein Lokalmatador, also wenn man mal so durch Wedding fährt oder so, dann ist der da halt einfach so, ne? Also der läuft da einfach rum und sowas, der trainiert. Ja, ich habe einen Kumpel, mit dem war ich letztens zur Probetraining in so einem Gym machen im Wedding und so, ja, ja, Massiv dauernd hier, weißt du, so, also so ist der halt, obwohl der auch zu Hause ein Gym hat und so, ja. Und Kollege sehe ich jetzt weniger irgendwo so lokal verankert, also dass der wirklich
ja,
so.
Ja, das stimmt, ja.
Und Massiv hat ja auch dieses, der hat doch diese eine ältere Frau, um die er sich so kümmert. Ich weiß, ich kann es gar nicht so ganz wiedergeben. Oma irgendwas. So, also der ist schon so, ne, der, also ich glaube, der hat Push von der Jugend, der hat Push von den Leuten in unserem Alter irgendwie auch, der hat Push von denen dann wiederum, ne, dann zeigt er aber auch, dass er sich sehr um die älteren Menschen, ey, ich finde es viel zu absurd, dass wir einfach so ernsthaft darüber reden, aber ich kann, also ich muss sagen, bei Massiv, ja, ich kann es schon sehen. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, gab es schon mal einen Rapper, der das irgendwie geschafft hat, der irgendwie, also so erfolgreich. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel ist es bei den Präsidentschaftswahlen 2020, hat ja Kanye West mitgemacht. Der hat aber so 4 Wochen vor Wahl, hat er dann so angefangen, seine 2020-Vision auf Twitter vorzustellen und wurde dann auch nur in 12 von 50 Bundesstaaten auf den Stimmzettel gelassen und hat dann ungefähr 60.000 Stimmen bekommen. Ich habe jetzt nicht die genaue Prozentzahl, aber sowas wie so 0,2% oder irgendwie sowas, glaube ich, gewesen der gesamten Stimmen. Aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, also wohingehend ging das ja bei Kanye West eher so ein PR-Stunt war, so 4 Wochen vor Wahl nochmal so aufzudrehen und überhaupt das so zu machen, hat Massiv jetzt ungefähr 13 bis 20 Jahre Vorsprung. Also so,
ja.
Also der hat ja jetzt ordentlich Zeit, irgendwie sich ein bisschen, ja, vielleicht wirklich erst Lokalpolitik, dann, ne, was wir gesagt haben, irgendwie ein bisschen in der Partei aufzusteigen, Spitzenkandidat zu werden.
Ja, ja.
Wer weiß.
Safe. Weil das muss ja, da muss ja auch ein Fundament dahinter sein, so, weil, also so klar, jeder Rapper kann jetzt irgendwie sagen, ey, ich mache bei der nächsten Bundestagswahl mit, ich gründe meine eigene Partei und gehe dann auf so Basics wie so, hier, ich will den Dönerpreis runtermachen. So, aber dann ist das ja so ein Spaßprojekt einfach, so was nicht Hand und Fuß hat. So, dann wird es so ein bisschen wie das, was du mir neulich empfohlen hast und weil ich mir mittlerweile reingezogen habe, hier so diese Mannheimer Partei schützt die Autos, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, was die wollen für SUVs im Stadtverkehr einstehen und dass es genügend Parkplätze geben soll und man am besten Fahrradfahrer abschaffen soll. So, so soll es ja nicht
geil
werden.
Ja. Ey, das ist zu geil, wirklich. Ja, diese Doku kann man echt nur empfehlen.
Ja, also Spiegel-TV-Doku über irgendwie so, geht 7 Minuten, könnt ihr euch jetzt direkt nach dem Deutsche Plus Podcast reinziehen.
Geil, aber gut, ich glaube, dann haben wir für heute erstmal alles abgefrühstückt, was die Woche so anstand. Also wir haben eine neue Doku mit etlichen Deutschrappern. Wir haben bald eine Doku über Haftbefehl, wo wir schon sehr gespannt sind. Wir konnten auch diese kleine Sache mit Alex klarstellen. Und wir haben möglicherweise gerade unseren Bundeskanzler für im Jahr 2038 bis 2045 ein bisschen besprechen können. Also Was will man mehr von so einer Folge?
Yes, genau. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gerne 5-Sterne-Bewertung dalassen, da wo uns gerade zuhört, und natürlich vor allem auch ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn nächste Woche Montag die neue Folge Deutschrap Plus kommt. Checkt natürlich auch Instagram ab, deutschrap_plus, und yes, wir hören uns. Danke fürs Einschalten, bis nächste Woche, bleibt gesund.
Ciao, ciao.